Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Nachschuss in 2026. Ich wünsche erstmal allen ein gesundes und frohes neues Jahr, auch wenn es verspätet ist. Und zur ersten Folge 2026 habe ich einen besonderen Gast heute dabei, nämlich jemanden, der sich um die Ausbildung von Trainern und auch von zum Thema Vereinsentwicklung beschäftigt. Auch beim KV Burgenland, aber ich will nicht zu viel verraten. Am besten stellt er sich erstmal selber vor.
Ja, hallo, ich bin Jan Schade, 47 Jahre, vom Ronny heute hier eingeladen. Auch ich wünsche euch zuallererst mal ein gesundes neues Jahr. Sportlich und gesundheitlich natürlich nur das Beste für euch. Es sind ja jetzt schon ein paar Hallenturniere gestartet und ich denke, der große, breite Fußball im Burgenlandkreis wird demnächst auch wieder mit dem Spielbetrieb loslegen können bei den Wetterverhältnissen. Ja, hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist, Jan. Wir haben ja ein bisschen gebraucht, um einen Termin zu finden. Du hattest ja auch das Wochenende vorgeschlagen nach dem Bundesligaspielen. Von welchem Verein bist du da so ein bisschen?
Wenn ich das jetzt erzähle, da kommen dann vielleicht irgendwelche Shitstorm-Anfälle von dem einen oder anderen. Tatsächlich war es bei mir schon immer so, ich hatte in der Bundesliga lange Zeit keinen richtigen Favoriten. Ich mochte halt die Bayern nicht so richtig und habe mich immer gefreut, wenn irgendjemand gegen Bayern gewinnt. Tatsächlich ist es aber seit 2009, dass ich dann schon RB Leipzig sehr mag und da jetzt auch Fan bin. Und freue mich natürlich über die Ergebnisse von RB Leipzig in der Bundesliga. Jetzt zuletzt gab es ja gegen Bayern nicht so tolle Ergebnisse, aber das wird auch demnächst wieder besser.
Ja, ich denke mal, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass es von der Region einfach eine Verbundenheit jetzt ist, oder? Ich denke mal, es ist weniger an der Red Bull-Dose.
Ja, natürlich, absolut. Das ist liegt an der Region. Ich meine, so nah wie wir es hier haben, ich wohne ja noch ein Stück näher an Leipzig ran als du. Dann hat man natürlich in unmittelbarer Nähe die Möglichkeit, wenn man das möchte, alle 2 Wochen zur Bundesliga zu gehen. Wenn Champions League oder Europapokal ist, sogar in der Woche dann noch ins Stadion zu gehen. Das ist schon eine Riesensache. Und deswegen, ja, bin ich immer über jeden Sieg, den Leipzig da einfährt, hoch erfreut.
Ja, jetzt hatte ich ja das Vergnügen, dass du mich quasi geschult hast zu meiner C-Lizenz-Trainerausbildung. Und ich finde es einfach mal tierisch interessant, heute über dieses Thema mit dir zu reden, weil ich denke, das ist auch gerade für Nachwuchstrainer schon ein wichtiges Thema. Und vielleicht erklärst du uns mal kurz ein bisschen, warum sollte ein Nachwuchstrainer oder auch ein Männertrainer mal an so einem C-Lizenz-Lehrgang oder dieses Kindertrainer-Zertifikat, ihr bietet ja mittlerweile relativ viele Schulungen diesbezüglich an. Warum solltet ihr denn mal das machen?
Also da würde ich vielleicht erstmal ganz kurz sagen, was es alles gibt und dann zu jedem einzelnen Step vielleicht kurz warum, wieso, weshalb.
Gerne.
Es gibt, wenn du noch keinen Trainerschein hast, prinzipiell ist alles kein Muss. Das ist immer ein Kann. Das sind Angebote, die gegeben werden, wo jeder, der sich weiter qualifizieren oder der sich selbst entwickeln möchte oder für sich sagt, ich möchte tatsächlich auch eine Laufbahn als Trainer starten mit höheren Lizenzierungsstufen, kann das sehr gerne tun. Und wer dann eben sagt, ich will echt mal kurz einen Einblick haben, was gibt's überhaupt, dann geht's los. Wenn man im Kinderbereich tätig ist, gibt's ein Kindertrainerzertifikat. Das sind tatsächlich 40 Lerneinheiten, die dort absolviert werden müssen. Das sind 2 Präsenztermine, die finden meistens zentral in einem bestimmten Verein statt, der sich dann dafür bewirbt. Letztes Jahr war das in Naumburg und in Zorbau. Dieses Jahr wird das in Naumburg, in Langdorf, in Zorbau und in Langdorf stattfinden. Jetzt gleich im März. Und da da sind die Schwerpunkte direkt die Trainingsarbeit mit Kindern. Was charakterisiert die Kinder? Auf was muss ich achten? Viele Kinder sind zum Beispiel gerade im Bambini- und F-Jugendalter noch so verspielt, dass dort noch kein richtiges Fußballtraining, wie man das vielleicht aus dem Männerbereich kennt, möglich ist. Und das wäre zum Beispiel für den Kandidatenkreis, der jetzt im Kinderbereich als Trainer tätig ist. Vielen geht es ja so, die sind da als Papa oder als Mama irgendwo an der Linie, bringen ihr Kind hin, sitzen da, warten, bis das Training vorbei ist und werden irgendwann mal gefragt, Mensch, du bist die ganze Zeit hier, möchtest du nicht mithelfen und was machen? Und so kommen die, die natürlich dann nicht schnell genug Nein sagen, sind dann irgendwie drin, ne? Und haben da
Genau.
anscheinend und sind verpflichtet. Und für die hilft natürlich dann das Kindertrainerzertifikat mit den Inhalten. Dann gibt es als nächstes die C-Lizenz. Ne? Das hat zuerst den Basiscoach. Das findet regional immer in den einzelnen Kreisen statt. Auch da war letztes Jahr in Naumburg und in Rot-Weiß-Weißenfels, also bei Rot-Weiß-Weißenfels, zwei Angebote, die auch jeweils ausgebucht waren. Danach, wenn du den hast, kannst du die Profilausbildung für die C-Lizenz machen. Also um die C-Lizenz zu bekommen, brauchst du Basiscoach und die Profilausbildung. Diese kannst du auch wieder sagen, ich bin jetzt im Kinderbereich tätig, ich möchte die Skills für Kinder haben oder ich bin im Jugendbereich tätig, möchte die Skills für Jugendliche haben. Und dann wird es auch wieder strukturiert, ja, wie sieht ein D-Jugendlicher aus? Was musst du in der D-Jugend gezielt trainieren? Dann wird die C-Jugend besprochen. Was ist der Unterschied zwischen C- und D-Jugend? Ne? Da geht zum Beispiel auf Großfeld, Stichwort Taktik, da geht dann langsam schon die Gruppentaktik los. Oder in der B-Jugend wieder ein ganz anderer Schritt, wo dann nochmal das erste Wachstum vorbei ist und dann letztendlich schon der Weg hin zum Erwachsenentum, gerade Pubertät teilweise da oder überstanden, sodass das natürlich alles Dinge sind, die man einfach auf dem Schirm haben muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel jahrelang spiele, wie das vielleicht auch in deinem Verein so ist, dass viele Spieler dort ja, von 18 bis 35 vielleicht in einem demselben Verein spielen. Und nirgendwo anders Training gesehen haben als das, was dort die vielen Jahre passiert ist. Und der kommt irgendwann oder hat das Vergnügen oder kommt in die Situation, selbst mal seinen Sohn oder sein Kind als Trainer begleiten zu dürfen. Der könnte natürlich geneigt sein, den Fehler zu machen, irgendwelche taktischen Sachen mit einem Achtjährigen zu machen. Ne? Das funktioniert natürlich dann nicht. Und deswegen kann ich sagen, einfach weil die Skills erlernt werden. Du kriegst eine Übersicht, wie ist überhaupt ein Training aufgebaut? Was gehört dazu? Was muss man machen, ne? Wenn die Leute alle zum Training kommen? Das ist ja das eine, den Ball nehmen und aufs Tor schießen, das ja, kann, glaube ich, jeder coachen. Aber es muss ja auch alles ein bisschen sinnhaftig sein. Gerade im Männerbereich, da geht es ja viel danach. Ja, das Spiel am Wochenende lief schlecht. Was können wir jetzt machen, dass nächste Woche besser wird, ne? Dass teilweise taktisch gearbeitet wird oder konditionell gearbeitet wird. Das sind Sachen, die kann man vielleicht bis zu einem gewissen Grad als erfahrener Spieler sich zusammenreimen und dort vielleicht auch im Trainingsbetrieb einbauen. Aber ja, irgendwann kommen auch in die Mannschaft möglicherweise gut ausgebildete Nachwuchsspieler, die dann einfach taktisch auch super ausgebildet sind und die sehen dann schnell, wenn ein Trainer möglicherweise nicht die nötigen Skills hat, einfach weil das Wissen fehlt, wie ein Training
Ja.
strukturiert wird und wie man das inhaltlich alles aufbaut. Das ist dann halt der Grund, warum ich immer empfehle, wenn man zumindest im Männerbereich arbeiten will, die C-Lizenz macht. Wer im Jugendbereich arbeiten will, da ist aus meiner Erfahrung reicht das durchaus, Kindertrainer zu machen. Oder jetzt gibt es auch ein Jugendtrainerzertifikat seit dieses Jahr neu. Ähnlich wie ich das vorhin bei dem Kindertrainer schon dargestellt habe, ist das hier auf die Jugend bezogen. Das ist dann Spanne D-Jugend bis A-Jugend. Und dort wird auch nochmal zielstrebig in abgespeckter Variante zumindest das kleine Handwerkszeug mit an die Hand gegeben, dass man sagt, okay, denk dran, du hast jetzt ein D-Jugendkind, du musst auf das und das achten. Ne?
Jetzt im Männerbereich ja so, dass ich gebe das jetzt immer mehr mit, dass natürlich auch die meisten Trainer, gerade auch auf Kreisebene, gibt es schon einige, denke ich, die die C-Lizenz nun gemacht haben. Wem würdest du denn empfehlen, vielleicht dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich mache dann vielleicht doch mal noch die B-Lizenz, die ja vom Aufwand schon noch mal ein bisschen dort deutlich höher ist, oder?
Also die B-Lizenz ist tatsächlich so, dass wenn du die C-Lizenz hast, musst du eine Eignungsprüfung machen beim Fußballverband Sachsen-Anhalt. Das findet in einer Präsenzveranstaltung statt. Dort gibt es verschiedene Module. Ich kann jetzt im Detail jetzt nicht nennen, wie das strukturiert ist. Das findet man aber sehr transparent auf der Homepage vom FSA. Wer diese Eignungsprüfung schafft, der kann sich für einen B-Lizenz-Lehrgang anmelden. Also so viel zum Aufwand, da findet immer einer pro Jahr statt. Das heißt, je nachdem, wann deine Eignungsfeststellung ist, schaffst du es vielleicht im selben Jahr noch in den Lehrgang oder dann spätestens im nächsten Jahr. Und ich würde empfehlen, zumindest die B-Lizenz zu machen für die, die dann wirklich sagen, ich möchte jetzt, ich weiß, dass Trainer meine Passion ist, ich möchte da jetzt wirklich lange als Trainer arbeiten, ich möchte im Männerbereich arbeiten oder ich möchte generell in höheren Ligen trainieren. Es ist ja auch Nachwuchs oft oder einige Vereine, die dort Landesliga, Verbandsliga anbieten. Dort würde ich dann auch empfehlen, dass man, wenn man Verbandsliga ist, dass man dann dort auch die B-Lizenz hat. Früher gab es ja die Lizenzpflicht, die wurde ja dann wieder zurückgesetzt. Das finde ich jetzt auch nicht gut, wenn man irgendwo sagt, du musst, du musst, du musst. Da reagiert ja auch der eine oder andere ein bisschen sensibel drauf. Deswegen sage ich, je höher man trainieren will, desto besser ist es schon, wenn man eine Lizenz hat. Denn auch die Vereine wissen ja, okay, ich habe jetzt hier einen Angebot oder ich habe jetzt hier die Möglichkeit oder eine Bewerbung von einem Trainer, der eine B-Lizenz hat. Und ich habe eine Bewerbung von einem Spieler, der jahrelang gespielt hat, aber der hat eben keine Lizenz, ne? Und dann kann es schon sein, dass dann der Verein sagt, okay, ich nehme jetzt den mit der B-Lizenz, weil es einmal Fördergeld gibt und zum anderen man dem Trainer dann auch zutraut, dass er durchaus die nötigen Skills mitbringt, die er braucht.
Ja, jetzt ist natürlich das große Thema, gerade auch hohen DFB. Hannes Wolf hat das ja auch jetzt ein bisschen mit forciert, die Trainingsphilosophie Deutschland. Das ist ein recht großes Thema. Jetzt wird bei den Kindern Funinho gespielt. Das heißt, ja, mit mehr Toren, mit mehr Ballberührungen pro Kind soll eben quasi auch das Individuelle wieder ein bisschen gesteigert werden, dass eben kein Kind einfach nur dasteht und in die Luft guckt, auf gut Deutsch gesagt. Nimm uns mal mit, was diese Trainingsphilosophie Deutschland eigentlich im Kern bedeutet. Und warum befürwortest du das vielleicht auch als Lehrwort, dass man den Kindern, weil das ja schon umstritten auch ist, ne? Viele sagen, ja, die Kinder müssen auch mal verlieren können und es gehört immer nicht nur Gewinn dazu, wir verweichlichen das alles so ein bisschen. Wie siehst du das?
Also vielleicht vorneweg, bevor ich jetzt ein bisschen über die Trainingsphilosophie Deutschland erzähle, ich bin jemand, der immer die Dinge prinzipiell positiv sieht. Man könnte jetzt sicherlich auch, wir haben ja eine begrenzte Zeit, das weiß ich ja, deine Podcasts gehen ja immer nicht so lange, aber man könnte jetzt natürlich sagen, aus den und den Gründen können wir das in unserem Verein nicht machen, weil es fehlen Minitore oder es fehlen irgendwas. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Argumente, die man da bringen könnte. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich denke, dass das, was dort umgesetzt wird oder was die Idee dessen ist, einfach nur, dass man sagt, liebe Vereine, und nicht nur die Vereine im Burgenlandkreis, sondern tatsächlich in ganz Deutschland, bitte ermöglicht euren Kindern an eurem Trainingstag so viel wie möglich Fußball zu spielen. Und mit Fußball zu spielen ist dort gemeint, dass das Training dann aufgebaut ist, dass man zu Beginn, also es wird im Prinzip immer mit 90 Minuten skizziert, ne? Logischerweise haben Bambini-Mannschaften dann keine 90 Minuten oder zumindest vielleicht brutto 90 Minuten, aber netto dann ein bisschen weniger, ne? Und dann sagt man, es gibt einen Einstimmungsblock, so eine Art Erwärmung, circa 15 Minuten, wo man dann schon ganz viel mit Ball macht. Von mir aus auch schon in kleinen Gruppen. Das kann man, wenn man das romantisch findet, mit allen zusammen zu machen, kann man das sehr gerne auch zusammen machen. Dann kommt eine halbe Stunde lang der Spielblock, wo man wirklich sagt, bietet 3 gegen 3, 4 gegen 4 an. Das hat so viele Vorteile. Zum einen, ich kann, wenn ich nur 8 Kinder zum Training habe, habe ich plötzlich die Möglichkeit, alle 8 Kinder spielen zu lassen. Spiele ich 3 gegen 3, stelle dann zwei Torhüter hin. Oder ich nehme Funinho-Feld, lasse die 3 gegen 3 spielen und setze vielleicht noch ein paar Anspieler hin oder spiele 4 gegen 4 im Funinho-Feld. Das geht ja genauso. Wichtig ist hier, dass die Spieler einfach spielen. Dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, kann das mit verschiedenen Möglichkeiten machen und mit verschiedenen Formen. Hier wird gesagt, wirklich 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Einfach, weil dort natürlich die ganzen Aktionen, die das Kind hat, total viel sind, ne? Es kann sich keiner, wenn man zum Beispiel 8 Kinder gegen 8 Kinder spielen lässt, wie das oft mal so ist, ne? Wenn man sagt, oh, jetzt sind wir da und jetzt versuche ich mal meine Startformation vom Wochenende jetzt schon mal gegen die anderen spielen zu lassen, ne? Dann kriegen immer die einen das eine Leibchen, die anderen das andere. und dann geht irgendwie das Trainingsspiel dann, weiß nicht, 5-0, 6-0 aus. Ne? Das sind so viele Kinder, die dann einfach in dem Moment gar nicht am Spiel beteiligt sind oder vielleicht auch ein, zwei Ballkontakte haben. Und in einem 3 gegen 3, dann hast du automatisch ganz, ganz viele Ballkontakte. Dann hast du ganz, ganz viele Ballaktionen, sagen wir ja dazu. Das ist, du machst Zweikämpfe, du hast generell den Ball am Fuß, egal wie du den spielst. Und du hast natürlich auch die Freiheit, rauszufinden, ja, was ich habe jetzt einen Ball, was muss ich machen? Da redet kein Trainer rein, geh mal hier vorbei und schließ ab oder nimm hier Anton mit von mir aus, dass der dann entsprechend dort was machen kann. Die Kinder entscheiden das alleine. Auch das ist ein positiver Effekt, den ich dort sehe. Und dann wirst du auch ruckzuck eine Entwicklung sehen. Als nächstes hast du dann einen Übungsblock, wieder eine Viertelstunde, wo du sagst, okay, jetzt nehme ich mir meine 8 Kinder zusammen und mache mit denen Passspiel oder ja, Dribbling, Torschuss. In dem Bambini oder F-Jugend, da hat man noch nicht so die Trainingsschwerpunkte, da kann man viel mit Koordination oder Bewegungsschulung zum Beispiel noch mit reinbringen und dann kommt wieder ein Spielblock, sodass du in den 90 Minuten, 60 Minuten lang die Möglichkeit hast, Spielformen anzubieten für die Kinder, die dann in 90 Minuten Fußball tatsächlich 60 Minuten Spielangebote gekriegt haben. Das ist der eine Vorteil für die Vereine. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, weil man das ja flächendeckend in Deutschland machen möchte. Du kannst das auch in Schulen machen. Du kannst auf Schulhofen oder in Schul-AGs, wenn du da wirklich 3 Kinder hast, die da oder 4 Kinder hast, die gerade im Hort sind, dann baust du da ein kleines Feld auf und dann lässt du die einfach 2 gegen 2 spielen. Das klappt ja zum Beispiel überall. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wir das früher, du kennst das sicherlich auch noch aus deinen Kindertagen, irgendwo auf Dörfern sind wir auf die Sportplätze gegangen und haben da irgendwie die Großen gegen die Kleinen gespielt. Ne? Die ganz Kleinen, die wurden immer zuletzt in der Mannschaft gewählt. Die Großen haben immer gesagt, er kriegt irgendwie 8 Tore Vorsprung, ne? Und dann geht's ja los. Haben wir uns immer gefreut hier und haben am Ende 9 oder was weiß ich, 9-8 verloren oder manchmal auch 10-8. So war das halt, ne? Aber im Prinzip war es nicht anders. Wir haben maximal 4 gegen 4 gespielt, weil einfach nicht mehr Kinder da waren. Und das ist das, was man dort machen will. Man will die Spieler oder die Kinder in ganz Deutschland, also in sämtlichen Vereinen, flächendeckend dazu animieren, dort das Training so zu gestalten, wie ich das gerade skizziert habe. Ne? Mhm. Ohne dass man da jetzt irgendwas vorgibt. Das kann ja jeder individuell selbst für sich entscheiden.
So, da gibt es ja jetzt ja ganz viele, die sagen dann, jetzt haben wir keinen Torhüter mehr. Wir bilden ja gar keine Torhüter mehr aus, jetzt auch in den ganz unteren Jahrgängen. Oder es kommen welche um die Ecke, die sagen, naja, aber der individuell starke Spieler, ich sage jetzt mal Fritz, der ist individuell so stark und so gut im 1 gegen 1, der macht eh alles alleine jetzt. Und jetzt erst recht alleine, weil er weniger Gegenspieler um sich rum hat. Wie kann man da gegen argumentieren?
Ja, du... Das ist natürlich dann eine Grenzsituation, wenn du einen starken Fritz hast. Ne? Mhm. Im Idealfall hast du 2-3 Spieler, die vielleicht auf einem Niveau sind. Dann lässt du die einfach gegeneinander spielen im 2 gegen 2 oder machst die Zweikämpfe dann entsprechend, oder stellst einen Guten in eine Gegnermannschaft noch mit rein, sodass du im 3 gegen 3 der Fritz irgendwann an dem anderen Guten dann sich abarbeiten kann. Ne?
Ja.
Das kann man natürlich individuell als Trainer entscheiden. Ich sag mal, jeder Vereinstrainer sieht ja dann seine Kinder tagtäglich oder zumindest in der Woche 1-2 Mal und weiß, wer hat welche Qualität und kann dann entsprechend das auch so einteilen. Das würde ich auch immer entsprechend empfehlen und das empfehle ich auch immer bei Fortbildung oder bei Ausbildungslehrgängen, dass man dann guckt, dass man das natürlich immer niveauweise spielen lässt. Ne? Mhm. Die andere Frage vielleicht noch mit den Torhütern. Möchte ich jetzt einfach mal eine Behauptung bringen und die ist, kennst du jemanden, der tatsächlich im Bambini-Bereich oder im F-Jugendbereich, also ich meine damit Vereine, dort schon Torwarttraining anbieten? Es wird sicherlich welche geben, aber tatsächlich ist es für die F- und Bambini-Kinder genau das Gleiche, warum man auch sagt, man hat keinen Schwerpunkt für die Trainingseinheiten. Dass man sagt, Passspiel oder Dribbling, Torschuss, Ball an und Mitnahme, weil die einfach anatomisch noch gar nicht so weit sind, die Techniken sauber auszuführen. Und so ist das natürlich auch aus meiner Sicht nicht erforderlich, dort überhaupt Torwarttraining zu machen. Und von daher ist es natürlich dann auch nicht schlimm, wenn dort kein Torwart drinsteht, weil einfach keiner gebraucht wird. Ne? Ich habe oft die Situation gehört, es kommt eben einer an, mit einem Manuel Neuer Trikot und mit Torwarthandschuhen das ganze Training schon und möchte halt ins Tor gehen mit 6 Jahren. Ne? Und kann ich dann immer vorschlagen, wenn ihr dann Foninho spielt, dann lasst ihn die Handschuhe anziehen und dann kann er das Spiel mit den Handschuhen dann machen. Darf den Ball trotzdem nicht in die Hand nehmen. Ja, die Torwartausbildung an sich würde ich dann vielleicht irgendwo Richtung E-Jugend, D-Jugend starten. Einfach, weil das dann dort auch im Trainingsbetrieb da, oder im Spielbetrieb, na gut, ab F-Jugend geht es ja schon mit Torwart los. Dort kann man schon jemanden reinstellen und so richtig trainieren würde ich tatsächlich erst ab E-Jugend. Aber das ist auch wieder kein Muss, das ist auch wieder eine Empfehlung meinerseits.
Ja, jetzt bist du ja neben der Sache, dass du dann Lehrwart bist und da auch Trainer ausbildest, bist du ja auch beim KV engagiert als Vorsitzender Ausschuss für Qualifizierung und Vereinsentwicklung. Wie sehen da deine Aufgaben aus und warum würdest du jetzt vielleicht einen engagierten Vereinsverantwortlichen empfehlen, Mensch, mach doch auch mal ein bisschen Verbandsarbeit?
Ja, zum einen ist natürlich die Verbandsarbeit macht mir dahingehend Spaß, als dass ich ja den Ausschuss jetzt leite. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als früher der Lehrausschuss. Der Posten nannte sich früher Kreislehrwart. Ne? Ich bin für sämtliche Aus- und Fortbildung zuständig. Vereinsentwicklung heißt im Prinzip, ich berate die Vereine auch dahingehend in Ausbildungs- und Fortbildungszwecken. Und wenn ein Verein sagt, ich möchte jetzt hier irgendwo fortbildungsmäßig oder ausbildungsmäßig einen Punkt auf der Landkarte werden und möchte dort was anbieten, dann ja, bespreche ich das mit denen, dann sage ich ganz klar, was ist dazu erforderlich, wie müssen die Bedingungen sein. Es muss immer eine Räumlichkeit da sein, wo mindestens 20 Leute reinpassen, ne, dass man da auch vernünftig Unterricht durchführen kann. Und natürlich dann für die Praxis, die muss natürlich dann auch entsprechend stattfinden können. Das zum einen. Zum anderen ist natürlich alles, was Aus- und Fortbildung ist, das habe ich schon gesagt, mit den verschiedenen Formaten. Du hast ja gesehen letztes, wir haben uns ja letztes Jahr im Kloster Hesla bei einer Fortbildung gesehen. Also ich mache C-Lizenz-Fortbildung, ich mache die Basiscoach-Ausbildung für die C-Lizenz und dann eben die Kinder- und Jugendtrainer-Zertifikate. Ja, das vielleicht zu diesem Punkt und ja. Ich hoffe, ich habe jetzt alles geklärt. Wenn nicht, oder wenn du noch irgendwas offen hast, dann frag ruhig nochmal nach. Dann gebe ich gerne noch weitere Tipps. Ach so, ich
Ja,
vergesse
also es
vielleicht,
gibt.
warum man die Vereinsarbeit macht. Genau, das habe ich mir sogar mitgeschrieben, fleißig wie ich bin. Du kannst einfach, wenn du jemand bist, der gerne gestaltet, der gerne organisiert, der Spaß am Fußball hat, der ist in der Verbandsarbeit immer super gut aufgehoben. Es wird immer jemanden brauchen, der dort verschiedene Tätigkeiten ausübt. Ich meine, es gibt nicht nur im KV Burgenland meinen Ausschuss, es gibt auch den Spielausschuss, wo ganz viele Staffelleiter tätig sind, die dort auch gebraucht werden. Es gibt einen Jugendausschuss, wo auch immer sehr, sehr viel Arbeit ist. Es gibt dort einen Spielausschuss für einen Männerbetrieb. Es gibt ja den Frauenbereich, Ehrenamtsbereich. Es gibt die ganzen Auszeichnungen und ich hoffe, und natürlich Schiedsrichterwesen, sodass dort überall ja immer wieder Leute gebraucht werden. Gerade Schiedsrichterwesen auch da. Wer da Interesse hat, irgendwo als Schiedsrichter arbeiten zu wollen oder der Schiedsrichter ist und sagt, ach Mensch, ich würde gerne noch viel mehr Ideen oder meine Ideen, die ich habe, äußern, dann ist man in einer Verbandsarbeit immer an der richtigen Stelle.
Ja, jetzt hast du natürlich viele Aufgaben aufgezählt oder auch was du alles so noch nebenher, ich meine, du hast ja auch Familie. Beschreib mal so ein bisschen, was das eigentlich auch beinhaltet für dich, also was du so für Lehrgänge und so besuchst. Ja, ich habe gesehen letztens, vor kurzem waren die ganzen Lehrworte da zu so einer Schulung in, glaube ich, Gattersleben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, beschreib mal so den Aufwand, den du betreibst auch dafür, für Verbandsarbeit, für dein Lehrwort.
Also ja, dort war vor 2 Wochenenden, war also 16. oder 17. Erster, meine ich, war das Anreise Freitag bis 17 Uhr, ne, nach der Arbeit. Also ich bin auch ganz normal arbeiten, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch. Nach der Arbeit dann ganz schnell nach Hause, gefühlt Hallo gesagt und dann war ich schon wieder weg. bis Samstagnachmittag. Dann war ich irgendwann gegen 17, 18 Uhr wieder zu Hause. In der Zeit ganz effektiv ja, die Neuigkeiten, die für 2026 seitens des FSA in der Außenfortbildung passieren oder geschehen, wurden uns dort vorgestellt. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Das bedeutet für mich dann auch ein bisschen Nachbereitung. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben jetzt zum Beispiel in 2 Wochen, am 14.02. geht, oder 3 Wochen sind es knapp, geht der Basiscoach in Hohenmölzen los. Dort ist im Prinzip die Planung, die läuft schon seit September letzten Jahres, ne? Wir müssen immer, alles, was 26 ist, musste bis Oktober 25 durchgeplant sein, mit dem Verein abgesprochen sein, die Zusagen eingeholt, ja, wir können das hier machen oder ihr könnt das hier machen. Das musste zum FSA gemeldet werden, ne? Dann war eine Phase, wo dann im Prinzip gesagt worden ist, okay, jetzt stehen die Standorte fest und jetzt geht es ans Inhaltliche. Heißt für mich jetzt, wenn am 14.02. die Präsenz ist, bin ich jetzt schon mittendrin, seit circa anderthalb Wochen, das alles vorzubereiten. Hier geht's darum. Es werden die Teilnehmer im Etypack in den kommenden Tagen freigeschaltet. Die sehen dort ein völlig neues Portal. Der eine oder andere ist dort möglicherweise auch noch nicht so internetaffin, sind ja auch immer welche dabei, die mit den neuen Medien noch nicht so viel zu tun haben. Und da stehe ich natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung, ne? Dort finden natürlich auch viele Gespräche abends statt. Dann kommt nach der Arbeit dort Anrufe, ja, hier, du, ich brauche mal hier eine Hilfe, brauche mal dort eine Hilfe. Inhaltlich kannst du auch sagen, brauche ich mindestens eine Woche, so eine Schulung vorzubereiten, sodass man sich dann schon ein bisschen ja, vorstellen kann, dass das auch ein gewisser Aufwand ist, der dahinter steckt und nicht einfach nur, ach, da kommt man da schnell hingefahren, macht dort kurz die Ausbildung und fährt wieder nach Hause. Tatsächlich komme ich dahin gefahren, mache die Ausbildung und fahre wieder nach Hause, aber es ist halt deutlich mehr in Sachen Vorbereitung und Sachen Nachbereitung, als man sich das vielleicht vorstellt. Ne?
Absolut. Ja, wir sind ja nun ein Podcast, der sich viel auch mit dem Fußball im Burgenland oder ausschließlich mit dem Fußball im Burgenlandkreis beschäftigt, Jan. Wie ist dein Blick so auf den Fußball im Burgenlandkreis, vielleicht auch speziell im Männerbereich? Hast du da schon einen Blick hin? Guckst du da hin? Hast du vielleicht einen Verein oder Vereine, wo du besonders hinschaust, dir die Ergebnisse anschaust? Oder dein Referentenkollege Martin Pastuschek ist ja nun auch wieder als Trainer tätig beim SC Naumburg. Tauscht man sich da mal aus? Wie geht da dein Blick hin?
Also tatsächlich ist es so, dass Samstag, ja, Nachmittag meistens gegen 17 Uhr, das Erste, was ich mache, am Handy fußball.de App auf und fange an der Verbandsliga an, gucke mir die Ergebnisse an und dort habe ich immer irgendwo einen Verein, der mich da interessiert. Verbandsliga hat man ja jetzt natürlich nach dem Abstieg Zorbau und Weißenfels, die da hier im Burgenlandkreis die Aushängeschilder sind. Dann in der Landesliga und Landesklasse gibt es auch die diverse Vereine, Landesklasse Freiburg zum Beispiel, ne? Da bin ich ja auch Mitglied, da gucke ich natürlich auch Woche für Woche drauf. Dann gibt es in der Kreisoberliga zum Beispiel Baumersroda, ne? Die ich dann verfolge. Und natürlich in der Kreisliga meine Dolpener, ne? Das ist natürlich, das war schon immer Herzensangelegenheit. Ich komme ja aus Dolpen und war dort auch 5 Jahre lang Trainer in einer recht erfolgreichen Zeit. Und ja, das habe ich dann entsprechend alles im Blick. Dann gucke ich natürlich auch die erste Kreisklasse mir dann die Ergebnisse an, aber das sind eben viele Vereine, wo dann die zweiten Mannschaften sind, ne, wo man dann nicht so den Bezug zu hat. Aber im Großen und Ganzen Dolpen, Baumersroda, Freiburg sind schon so die Mannschaften, die ich mir angucke. Dann natürlich die Ergebnisse von Zorbau, SSC Weißenfels, Zorbau 2, da sind ein paar ehemalige Arbeitskollegen dabei und viele, die ich da aus meiner Zorbauer Zeit noch kenne. Ne? So hat man dann halt entsprechend immer den Blick. Die Weißenfelser Mannschaften, auch zweite und dritte, dort sind natürlich auch viele Spieler, die früher im Stützpunkt waren, beziehungsweise die ich auch im Talente-Team hatte. Und so hat man dann natürlich den Blick, wo man sich so seine Mannschaften mal rauspickt. Heißt aber nicht, dass ich die Mannschaften, die ich jetzt nicht erwähnt habe, dass die mich auch nicht interessieren. Ich gucke mir die Ergebnisse an. Ich freue mich auch, wenn zum Beispiel jemand eine super Saison spielt, ne? Egal wer. Und dann möglicherweise am Ende absteigt. Das ist ja genau das, was man sich immer wünscht vor der Saison.
Ja, absolut. Jetzt hast du gerade gesagt, Freiburg bist du Mitglied als Deubner. Da musst du uns mal kurz aufklären, wie kommt da deine Verbindung hin nach Freiburg?
Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe ja relativ jung angefangen, Fußballtrainer zu machen. Das war 1999. Ich habe halt damals als, da war ich knapp, oder ich war gerade 20, bin in dem Jahr erst 21 geworden und habe gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich Trainer sein. Ich habe damals immer Bundesliga-Manager gespielt auf dem Computer und habe mir gedacht, ey, cool hier, das will ich auch mal draußen probieren.
Ausprobieren.
Ich habe in
Ich
Deuben gespielt, das hat mir alles auch immer Spaß gemacht, aber ich wollte immer irgendwie mehr, ich wollte immer sehen, wie ist das so als Trainer. Habe dann angefangen, irgendwann hatte Deuben leider keine Jugendmannschaft mehr. Dann hat sie mich mal nach Teuchern verschlagen, von Teuchern dann nach Zorbau. Und dann eben bin ich nach einer Weile, 2009 war das dann, in Freiburg gelandet. Über den damaligen Präsident Thomas Postlepp. Der hat mich dort gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, der Bedarf? Und da bin ich mit der C-Jugend eingestiegen und bin im Prinzip dort in Freiburg gelandet, wurde dort Mitglied, habe dann auch ja, in einer Altherren-Freizeitmannschaft dort Fußball gespielt, wo ich jeden Dienstag auf der Platte stehe. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen weniger geworden. Früher war es dann natürlich jeden Dienstag. Ich hatte dann vorher Training mit der B-Jugend, danach gleich selber noch Fußball gespielt und dann abends dann krümelklar dann irgendwie nach Hause gefahren, ins Bett gefallen und boah, Tag vorbei, ne? Und so bin ich halt in Freiburg gelandet, ne?
Jetzt hast du uns ja schon ein bisschen mitgenommen in deine Anfänge. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Fußball gekommen? Und du hast ja schon gesagt, du hast in Dolben selber gespielt. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit so auf die Reise, die du bisher durch Fußball Burgenland gemacht hast. Du hattest ja ein paar Stationen, da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein, aber vielleicht beschreibst du mir mal so ein bisschen deine Anfänge. Also Fußballmanager habe ich auch gespielt übrigens. In Perfektion mache ich heute sogar ab und zu mal noch.
Ich hatte, glaube ich, den Rekord 34 Siege. Ne? Da habe ich mich so tierisch gefreut, dann eine Saison da mit 34 Siegen abgeschlossen. Da war ich richtig stolz auf mich. Ja, ich habe damals als Teenager, ich war für die Deubner Jugendmannschaft, da gab es eine damals. Da war ich tatsächlich vom Jahrgang her ein Jahr zu alt und hab dann in Trebnitz gespielt. Das war gleich im Nachbardorf. SG Trebnitz hieß der Verein. Dann war irgendwann die A-Jugend dort, weil wir alle im gleichen Jahrgang waren. Also im Prinzip alle ein Jahr älter als die Deubner. Wir haben dadurch auch immer ganz selten nur gegen Deuben selbst gespielt. Und irgendwann war dann, wie das halt so ist, du bist 18, kannst keine A-Jugend mehr spielen. Und da bin ich dann nach Deuben gewechselt im Männerbereich und habe dort ja, die
Die
Anfänge dann
Anfänge
gemacht,
dann gemacht,
Fuß
Fuß
gefasst.
gefasst.
Dann hat es mich nach ein
Natürlich
paar Jahren nach Gröden verschlagen, das war ein
war ein
Nachbarort. Das
Nachbarort.
lag dann
Das
einfach
ist einfach
daran, dass meine
meine
damalige Clique,
damalige
ne, alle dort gespielt haben und mir haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt hier eine
Clique.
zweite Mannschaft auf. Das fand ich cool. Da habe ich mich natürlich dann dort als Trainer zur Verfügung gestellt, weil keiner wollte. Bin dort das erste Mal so richtig Trainer im Männerbereich gewesen in der zweiten Mannschaft in Gröben. Also sofern du in der zweiten Mannschaft natürlich Einfluss hast, ne? Du konntest am Samstag die Aufstellung machen, aber das Training an sich fand ja immer bei der ersten statt, ne? Weil immer
Ja.
da. Damals war es auch so deutlich oder zu wenig Spieler, dass das Training selbst geht. Ne? Und da haben wir dann ein bisschen, ich mache es in Anführungszeichen, ein bisschen da in der zweiten gespielt. Das war dann schon ganz gut. Irgendwann kam dann mal eine Verletzung 2005, da hat es mich dann ein bisschen ausgeschert. Und da habe ich gesagt, das war eigentlich mein letztes Spiel. Ich habe sowieso gesagt, ja, spielen will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nur noch als Trainer durchstarten. Ich hatte damals meine B-Plus-Lizenz gerade neu gehabt und habe gesagt, okay, jetzt geht's los als Trainer. Und in dem letzten Spiel tatsächlich bin ich zu Fall gekommen, zwei Brüche, ne? Und da hat sich dann sowieso erledigt, was Punktspiele anging. Jetzt immer mal ein bisschen freizeitmäßig rumdingeln, das geht noch. Aber damals war das natürlich ein großer Schock, ne? Irgendwie 13 Wochen krank mit Krankenhaus. Mit OP, mit 10 Tage Gips, das war dann schon ja die erste große Verletzung, die ich hatte. Und dann bin ich halt als Trainer durchgestartet und habe dann angefangen. War dann lag dann im Jahr 2005 war das, hatte dann ein Jahr erstmal so ein bisschen mit mir zu tun gehabt wegen der Verletzung. Irgendwann habe ich mich richtig fit gefühlt, habe mir dann gedacht, gut, du machst die Zorbau Nachwuchsmannschaft, die du jetzt aktuell hast, noch bis Saisonende weiter. Das war bis 2006 und dann gehst du im Männerbereich. Und da war meine erste Mannschaft, wo ich tatsächlich auch Einfluss hatte, in Lützen und war dann dort in der Landesklasse das erste Mal als Trainer tätig. Ja, nach Lützen kam dann Hohenmölzen und dann bin ich in Gröben gelandet und mit Gröben fand dann von der Kreisklasse. der Aufstieg in die Kreisliga statt. Wir sind dort in der Saison Erster geworden, war natürlich für alle eine große Sache. Hatte vor der Saison von den Spielern tatsächlich keiner auf dem Schirm gehabt. Waren alles wieder meine Freunde. Die haben gesagt, Mensch, komm doch. Und das war wirklich ein Freundschaftsdienst, den ich damals gemacht habe. Hatte nebenbei noch meine Stützpunkttätigkeit, ne, die da viel Zeit in Anspruch genommen hat, habe gesagt, ich muss das wirklich jonglieren. Wir haben dann den Trainingstag tatsächlich so gelegt, dass es mit einem Stützpunkt-Trainingstag gleich war. So bin ich da nach Stützpunkt, danach Krücken gefahren, habe danach Training gemacht. War ganz gut, ne? Und dann habe ich gesagt, danach, okay, jetzt ist im Männerbereich erstmal Schluss, ich brauche erstmal wieder Pause. Habe dann ein Jahr Pause gemacht und bin wieder nach Freiburg. Hab dort die C-Jugend damals trainiert, bis in die B-Jugend geführt, letztes Jahr sogar Verbandsliga. Und dann bin ich zum JTV Weißenfels gewechselt damals, in die Talentliga und habe die D-Jugend, also das Talent gemacht. Mhm. Das bot sich damals an, weil als Stützpunkttrainer war ich ohnehin an der Sportanlage. Da hat mich der Verein angesprochen, Mensch, wir brauchen da jetzt einen Trainer. Kannst du dir das vorstellen? Konnte ich mir dann vorstellen. Und habe dann natürlich in Freiburg gesagt, okay, ich höre auf, ich mache jetzt das Talente-Team. Ne? Und, hatte in der Zeit immer Däuben dann auch parallel noch als zweites Team, weil das einfach meine Herzensgeschichte war. Und ich glaube, die haben auch viel geflucht dann über mich. Ne? Ich kam dann manchmal wirklich zum Training, ein paar Minuten zu spät, habe gesagt, sorry, ich war ja noch beim Nachwuchstraining. Ne? Jetzt bin ich für euch da, jetzt können wir was machen. Bin teilweise zum Spiel oder zur Besprechung ein bisschen zu spät gekommen. Man hat zum Glück gesagt, wir haben da Verständnis für, da war ich auch riesig dankbar für, ne? Und so ging das natürlich dann ein paar Jahre, ich sag mal, bis Corona kam, ne? Und dann bei Corona war es dann tatsächlich so, dass ich gesehen habe, oh, jetzt ist Lockdown, jetzt geht nichts. Und ich fand das irgendwie total cool, mal nichts zu haben. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich reduziere jetzt tatsächlich meine Vereinstrainertätigkeit. Auch weil ich dann mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Reduziere ich das jetzt wirklich aufs Nötigste und das war dann meine Stützpunkttrainertätigkeit und die Referententätigkeit und ja, so habe ich jetzt mich dahingehend gefunden, dass das jetzt meine Hauptaufgaben sind und den Vereinsfußball verfolge ich dann jetzt über die Fußball.de App als Fan und als Zuschauer.
Ja, das ist natürlich ein toller Werdegang, vor allem sehr jung als Trainer angefangen, auch schon dann gleich in Lützen auch ein damals gestandenes Landesklasse-Team übernommen. Das hast du schon mal angedeutet mit diesen Talente, mit dieser Talente-Liga und bei JTV auch als Stützpunkttrainer warst du ja oder bist du ja noch aktiv. Nehmen wir uns mal mit so ein paar Namen. Ich habe mal schon ein bisschen mich vorbereitet. Also ich gerade jetzt hier so im Burgenlandkreis bekannt, natürlich Johnny Taubert bei dir mit gewesen, was ich so gesehen hatte. Justin Krämer, der jetzt nach Farnstedt gewechselt ist. Johnny Taubert, der zwischenzeitlich sogar mal in Magdeburg gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Was waren denn so Talente oder wenn du jetzt so drüber nachdenkst oder in der Vergangenheit Spieler, die durch deine Hand gegangen sind? Wer fällt dir da so direkt ein, wo du sagst, Mensch, das war richtig gutes Talent?
Also es war jetzt nicht nur die Talente-Liga, sondern das ging ja im Prinzip auch über den Stützpunkt dann schon, ich will mal sagen, so richtig mit mir, Mike und Christian ab dem Jahrgang 2002 los. Mhm. Und Jahrgang 2002, 2003, da waren dann schon ein paar Jungs, die es dann damals Richtung HFC geschafft haben, jetzt mittlerweile die meisten wieder zurück in Weißenfels. Im Viererjahrgang ganz, ganz, ganz stark Joel Marx. Ne? Auch zwischendurch in Magdeburg ist jetzt, ich hoffe, ich tue René jetzt kein Unrecht. Ich meine, er spielt jetzt beim VfL Halle 96.
Ja.
Oder dass ich jetzt was Falsches erzähle. Ja, dann war natürlich der Jahrgang 2005, da waren ein paar Kracher dabei. Elias Schildke zum Beispiel. 2006 kamen dann die von dir benannten, dazu noch Nick Seidemann, der ist auch nach Magdeburg gegangen. Ja. Johnny Taubert ist mittlerweile zurück in Teuchern, hat dort auch in der ersten Mannschaft in der Kreisoberliga mittlerweile Fuß gefasst. Ja, 2007 war natürlich ein entscheidender Spieler. Da war zum Beispiel, da kam dann aber auch, das war schon Talentliga-Zeit, da kam dann auch welche aus aus Merseburg dazu, zum Beispiel Toni Berlin in Stargard 2007. Ne? Und so ging das alles peu à peu weiter. Jahrgang 2008 hat man ein paar, 2009 nochmal ganz starke, zum Beispiel Luca Görmer stammt auch aus Teuchern. Ja, und dann war die Corona-Zeit, ab da war ich dann raus. Aber tatsächlich war doch der eine oder andere, der dann auch schon dann und wann mal in der Zurbauer oder in der SSC-Aufstellung dann zu lesen ist. Ne? Elias Rost habe ich vergessen, 2003 Jahrgang, ne? Ist ja dort auch ein ganz wichtiger Spieler. Die beiden Neuhaus, Kevin und Niklas, ne? Jahrgang 2003, 2005, genauso, ne? In Zurbau Stammspieler. Da sind schon ein paar gute Jungs entstanden, die da jetzt auch in der Verbandsliga oder teilweise Oberliga schon gespielt haben oder zumindest Erfahrung haben.
Findest du es da schade, dass jetzt zum Beispiel wie Johnny Taubert, ich meine, der ist ja bei uns auch immer wieder oder ist jetzt auch ins Kreis Oberliga Dream Team gewählt worden. Findest du es schade, dass die dann jetzt in Nessa Kreis Oberliga spielen, obwohl das Potenzial für Höheres da ist? Oder sagst du, nee, die sollen ruhig mit ihrem Kumpel jetzt spielen, wenn sie da Bock drauf haben und den Dorfverein mit unterstützen, wo sie halt herstammen?
Das kann jeder entscheiden, wie er das möchte. Ich werde da einen Teufel tun, als dass ich irgendjemand sage, du musst unbedingt dort sein und du musst da sein. Sicherlich ist es immer eine tolle Erfahrung, wenn man in Magdeburg im Leistungszentrum ist oder viele von den genannten waren ja auch in Halle im Leistungszentrum. Die Erfahrung nimmt ja keiner. Ne? Du lernst auch unstrittig dort was. Ja, und wenn du dann für dich entscheidest, du gehst zurück, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist irgendwann, du lernst eine tolle Freundin kennen, ne? Und sagst, oh, ich will wieder hierher. Da ist mir der Weg von Magdeburg nach Teuchern, im Fall von Johnny dann, oder Krautschwitz ist es ja, ist mir einfach der Weg zu weit. Ne? Das kann da alles sein. Also das bitte jeder, wie er möchte. Und wer für sich den Weg einschlägt und sagt, ich möchte Profi werden, und schon im Leistungszentrum ist, der hat natürlich dann schon eine größere Chance als jemand, der noch nicht im Leistungszentrum ist. Das ist natürlich dann glasklar. Ne?
Aber was schon auffällt, muss ich sagen, also gerade jetzt, du kommst ja aus der Döbner Ecke, also da sind schon wirklich sehr talentierte Fußballer raus entstanden, ja, muss man wirklich mal so sagen, aus der Vergangenheit auch. Selbst Döbner, wenn man mal guckt, ja, das ist auch sehr wirklich, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter geworden sind, wie Sven Wagenbrett und Ronny Riemschneider und wie sie alle heißen, immer Spieler herausgebracht, die irgendwo mal höherklassig unterwegs waren, ja, und so ist es ja auch im Nachwuchs jetzt, oder? In den Teams, die jetzt quasi rauswachsen, sagen wir mal so.
Das Coole war natürlich, es gab jedes Jahr im Sommer dann der 30.06. war immer so der Stichtag. Da war so immer ein bisschen der Angstschweiß da. Oh, jetzt 30.06. Meldet sich noch irgendjemand ab oder bleiben alle. Und dann kam auf einmal am 1., 2., 7. die Info, ja, alle geblieben und sogar jemand neu dazu. Ne? Da kam immer irgendwie jedes Jahr, manchmal habe ich die Leute gar nicht gekannt, wenn sie aus der Zerzer-Ecke kamen, irgendwie, wo es mich da tatsächlich ganz selten hin verschlagen hat. Und immer wieder gute Jungs. Ne? Wir haben das tatsächlich eine ganze Weile lang immer geschafft, tatsächlich, wenn jemand gegangen ist, das zu kompensieren oder auch mal geschafft, dass keiner geht und dann kommt jemand dazu, weil einfach der eine Spieler jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, dessen Freund vielleicht Lust hat zu spielen. Und ja, das war total faszinierend. Ne? Und ein paar talentierte Spieler gab es in Deutschland schon immer, ne? Die von dir genannten sicherlich, aber der Zahn der Zeit nagt nun mal bei allen. Ne? Irgendwann ist leider Gottes für jeden Spieler. Aber ich denke,
Aber ich
dass
denke,
die Däubner jetzt auch
jetzt
so
auch
breit
so
dort
breit
aufgestellt sind. Aber mache ich mir da jetzt keine
vielleicht.
Sorgen.
Ja, ich glaube, es geht ja auch primär dran, wenn man mal sieht, was Däuben auch für Berg- und Talfahrten durch hatte. Ich habe mich da mit René Mehose ja auch lange mal unterhalten. Ich glaube, es geht für jedes Dorf oder für jeden Dorfverein einfach darum, auch zu überleben. Jetzt haben sie auch wieder ein bisschen Nachwuchs. Ich glaube, eine B-Jugend, damit nicht alles täuscht, die auch recht talentiert ist. Von daher, denke ich mal, muss ihnen da um die Region nicht bange sein, denke ich mal.
Also das ist eine C-Jugend, das war natürlich schwer, weil du hattest immer nur die eine Mannschaft, ne? Die haben tatsächlich von klein auf angefangen, das finde ich auch ganz klasse, da ist auch dem Wackler, also Sven Wagenbrett, da großer Verdienst da anzurechnen, der hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht, die wirklich alle jedes Jahr bei der Stange gehalten und da wird irgendwann jetzt demnächst der eine oder andere dann wahrscheinlich, wenn er 18 ist oder 17, kannst du ja jetzt schon in Däupen dann auch mal in der Männermannschaft spielen, denn da sind ja auch einige Kinder von Däupener Fußballern, die dort in der Mannschaft sind. Und das ist ja auch, das war ja damals die Idee, als sich das Team gegründet hat. Ja, aber es ist mit nur einer Mannschaft ist natürlich schwer, ne? Ein guter Nachwuchs ist immer, wenn du alle Mannschaften besetzt hast, dann kannst du auch die Trainingsphilosophie Deutschland umsetzen, dann kannst du wirklich den Spielern wirklich die Möglichkeit geben zu spielen und zwar unter gleichaltrigen Kindern spielen lassen, dass du sagst 3 gegen 3, 4 gegen 4, ne? Dann musst du nicht unbedingt gucken, ach nee, jetzt haben wir nur die eine Mannschaft, wir können jetzt zwar untereinander, das ist halt immer alles ein bisschen, ja. Schade, aber was will man machen? Ne? In der Sache läuft's. Ich war damals tatsächlich skeptisch, habe gesagt, na, ich weiß nicht, ob das alles so klappt, aber tatsächlich, die Mannschaft hat, glaube ich, drei Führungen angefangen und sind jetzt in der C-Jugend. Das haben sie bisher schon ganz gut gemacht.
Ja, jetzt kommen wir mal zu dir persönlich noch. Du bist ja nun top ausgebildet, hast viele Jahre auch Erfahrung als Trainer. Gäbe es denn eine Aufgabe im Burgenlandkreis oder vielleicht auch im Saalekreis oder irgendwo, wo du sagen würdest, Mensch, da könnte ich mir das vorstellen, vielleicht doch nochmal als Männertrainer irgendwo aufzutauchen? Oder sagst du, nee, das Thema ist für mich eigentlich abgeschlossen?
Jetzt holst du aber in ganz tief aus der Schublade raus hier, ne? Das ist also tatsächlich ist es zeitlich bei mir so, dass ich tatsächlich eine Vereinsmannschaft zurzeit zeitlich nicht stemmen könnte, ne? Das würde einfach zu viel Chaos ins Familienleben bringen und da würde ich einfach einige Pflichten nicht wahrnehmen können. Deswegen habe ich mir darüber jetzt abschließend keine Gedanken gemacht, aber wenn es irgendwann mal anders sein sollte und ich tatsächlich bereit bin, wird sich bestimmt auch eine Mannschaft finden. Ich hoffe, ich habe das jetzt ganz allgemein gehalten, ohne da jetzt irgend für jemanden oder gegen jemanden Partei zu ergreifen. Da wird sich sicherlich immer mal die eine oder andere Möglichkeit geben. Es muss jetzt auch, oder es kommt bei mir im Prinzip immer nicht darauf an, also ist es eine ambitionierte Mannschaft? Doch, das muss es sein, aber spielen die irgendwie in der Kreisliga, in der Kreisoberliga, Landesklasse oder Verbandsliga, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, ist das ein festes eine feste Mannschaftsstruktur, dass man sagt, okay, es ist genügend Spielermaterial da, dass man vernünftig Training machen kann, weil Training ist im Fußball nun mal das Allerwichtigste. Und ja, wenn man vernünftiges Training macht, hat man dann auch am Wochenende entsprechend vernünftige Spiele und irgendwann die Ergebnisse, ne? Die man
Ja,
dann
die
hat.
Ergebnisse bräuchte ich jetzt mal, Jan.
Ja, das bin mir sicher, du bist auf einem guten Weg. Ihr werdet das auch ganz gut hinkriegen. Auch da im Männerbereich ist tatsächlich so, das sage ich auch in den Aus- und Fortbildungen immer. Da ist tatsächlich Ergebnis, da bin ich auch so ergebnisorientiert, aber vielleicht nochmal an alle anderen, weil du vorhin in der Trainingsphilosophie Deutschland über Verlieren und nicht Verlieren gesprochen hast. Gehört zum Fußball dazu. Du musst auch dann, wenn du mit Kindern 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielst in deinem Verein, das kann man ja auf mehreren Feldern machen, wenn man genügend Kinder hat, dann geht es natürlich auch darum, wie ist das Ergebnis auf dem Feld, ne? Na klar, gewinnt da einer gegen den anderen, das muss auch völlig so sein und das ist auch am Wochenende so. Dennoch gebe ich auch immer mit, dass das Ergebnis am Wochenende für die Entwicklung der Spieler nicht unbedingt einen großen Tragwert hat. Ne? Oftmals ist es ja so, du fängst mit einer Mannschaft neu an, dann ist natürlich glasklar, dass auch mal ein Spiel verloren geht. Ne? Da geht vielleicht auch mal ein Spiel hoch verloren. Aber letztendlich findet ja dann doch eine Entwicklung statt. Die sieht man dann nicht nach 2 Wochen, die sieht man nicht nach 2 Monaten, aber so ab einem halben Jahr oder ich sage mal so 6 bis 8 Monate, wenn man dann vernünftig und richtig Training macht. Zum Beispiel eine Trainingsphilosophie Deutschland, um das vielleicht dem einen oder anderen nochmal ans Herz zu legen, dann sieht man schon eine Entwicklung gegenüber 6 Monate vorher. Das ist dann schon so. Aber letztendlich, ja, gehört Gewinnen und Verlieren im Fußball einfach genauso dazu wie der Ball oder im Männerbereich die Stimmung außen an den Spielfeldrändern. Das ist einfach elementar.
Oder in der Kreisliga die Kiste Bier.
Ich wollte es nicht sagen, aber ja, natürlich auch die Kiste Bier. Ne? Und das auch, das darf jeder machen, so viel er möchte. Ne? Wichtig ist, und dort fanden ja auch schon mit einer Flasche Bier in der Hand die besten Spielanalysen nach den Spielen statt. Ne? Und ich habe das auch schon beobachtet, dass dann dort schon eine Strategie fürs nächste Spiel entwickelt wurde und die sogar gefruchtet hat. Ne? Und man das Spiel dann entsprechend mit dem, was dort besprochen wurde, bei 2 bis 7 Bier dann auch gefruchtet hat. Ne?
Ja, das siehst du ja auch in der Bundesliga, ja. Für Entwicklung ist da nicht viel Zeit, ne? Man hat das bei Sandro Wagner gesehen, der ja nun in Augsburg auch probiert hat, die Welt einzureißen. Auch sicherlich mit sehr, sehr viel Input vom DFB gekommen. Und wo es eben ja nicht so schnell funktioniert hat, ne? Und ich glaube, das Thema Zeit, das ist auf Kreisebene sicherlich auf jeden Fall vorhanden. Aber ich denke mal so ab Landesebene, ich glaube, da ist es schon schwierig mit der Zeit, oder? Wie siehst du das?
Naja, dann ist natürlich entscheidend, wie viele Spieler hast du beim Training und hast du zweimal die Woche Training oder dreimal die Woche Training, ne? Du darfst da eins nicht vergessen. Wenn du zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel 15, ne, weil sich das leicht rechnen lässt. Wenn du 15 Spieler zum Training hast und das Ganze dreimal, dann kannst du in einer ganz anderen Qualität trainieren, als hast du jetzt zweimal die Woche nur 8 Spieler zum Training, ne, pro Training. Das ist dann ganz einfach so. Und wenn von den 8 Spielern, manchmal hat man da ja so Pech, ne? Dann macht man vielleicht erste, zweite zusammen, dann sind von den 8 Spielern vielleicht sogar noch 3 Spieler von der zweiten dabei und 5 von der ersten, dann hast du effektiv von deiner ersten da 5 Spieler da im Trainingsbetrieb. Und die sind vielleicht am Wochenende auch in der Stammformation, aber da sind dann 6 Spieler rundherum, die dann gar kein Training gemacht haben. Ne? Und dann ist das natürlich schwierig. Und dann brauchst du natürlich, um irgendwas zu entwickeln, logischerweise, dann mehr Zeit. Also ich denke, das ist dann eher ein Faktor, da geht's, ist zweimal Training die Woche oder dreimal und wie viele Spieler hast du da? Und je mehr Spieler du da hast, desto effektiver kannst du dann schon deine Handschrift ja, zeigen oder kannst deine Ideen umsetzen.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die Stunde ging für mich jetzt unwahrscheinlich schnell um. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen tollen Input, für die Hinweise. Ich denke, jeder Trainer, jeder Jugendtrainer konnte heute hier was mitnehmen, auch für welche, die vielleicht gerade noch ohne Lizenz sind oder ohne Weiterbildung. Vielleicht auch zum Thema Verbandsarbeit haben wir noch mal ein bisschen einen Einblick gegeben, oder hast du einen Einblick gegeben? Vielen lieben Dank dafür. Danke für deine Zeit. Wie immer hat mein Gast am Ende die Möglichkeit, noch mal was loszuwerden. Von daher schieß einfach mal los, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen brennt.
Oh, das ist ja toll. Wie lange haben wir jetzt noch Zeit bis heute Abend um 10? Ne? Spaß beiseite. Also vielleicht nochmal als Hinweis auf der Homepage des KfV Burgenlandkreises und auch auf der Homepage des Fußballverbands Sachsen-Anhalt sind die Termine bekannt gegeben, wann Ausbildung, wann Fortbildung, wann Kindertrainerzertifikate oder Jugendtrainerzertifikate stattfinden. Da ist im Burgenlandkreis dieses Jahr auch wieder sehr, sehr viel, was angeboten wird. Und da kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal, wenn das Interesse da ist, reinzuschnuppern, sich anzumelden und einfach vorbeizukommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, hier meine Gedanken und meine Beiträge hier zu hören. Ich hätte fast gesagt, mein Gesülze, aber ich bin einfach positiver Dinge, dass es allen Spaß gemacht hat, uns hier zuzuhören und verabschiede mich dann entsprechend hier und richte nochmal an Ronny vielen Dank für die Einladung aus. Und dann war es das schon von mir. Vielen lieben Dank und ein kräftiges Sportfrei an alle.
Genau, dem schließe ich mich an. Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. Und ja, die Testspiele sind ja aktuell eher Eishockeyspiele als alles andere wahrscheinlich. Außer man hat einen richtig schönen Kunstrasen. In diesem Sinne euch allen verletzungsfreie Vorbereitungszeit und wir hören uns ganz sicher bald wieder. Bis dahin.
Tschüss.